Ich bin Katrin Hasselbeck und das unser Update im Kulturleben. Da stellen wir Ihnen heute den Film Crossing vor. Außerdem beschäftigen wir uns mal wieder mit dem geplanten neuen Konzerthaus in München. Da könnte nämlich eine Klage drohen. Und wir befassen uns hiermit. Gestern hat die Bundesinnenministerin Nancy Faeser die rechtsextreme Plattform Kompakt verboten. Eine Zeitung zu verbieten, das ist in Deutschland nahezu unmöglich, denn wir haben ein Grundrecht auf Meinungs- und Pressefreiheit. Kompakt aber war mehr als nur ein Magazin, sondern eben eine rechtsextreme Plattform. Gestern also sind die Geschäftsräume, aber auch Privatwohnungen von der Polizei durchsucht worden. Auch die Wohnung von Chefredakteur Jürgen Elsässer und seiner Frau. Aus seinem rechtsextremen Ziel hatte Elsässer nie einen Hehl gemacht. Im Gegenteil, dass er das Regime stürzen wollte, ist bekannt. Dass Kompakt dazu dienen sollte, dass die AfD alleine regieren kann, auch. Meine Kollegin Franziska Eder, die hat heute früh hier auf Bayern 2 in der Welt am Morgen mit dem Soziologen Felix Schilk zum Kompaktverbot gesprochen.
Wenn wir über Kompakt reden, über was für eine Publikation reden wir da?
Kompakt ist ein Bewegungsunternehmen. Jürgen Elsässer ist selber jemand, dem es nicht darum geht, eine gute Zeitung zu machen, sondern jemand, der Massen auf die Straße mobilisieren will und letzten Endes zum Sturz des, wie er es nennt, Regimes beizutragen. Insofern wurde gestern nicht nur eine Zeitschrift verboten, sondern es wurde eine rechtsextreme Kampagnen- und Organisationsplattform verboten, die wesentlich größer ist als nur das Kompakt-Magazin.
Grundlage dieses Verbots ist ja das Vereinsrecht. Demnach können Unternehmen verboten werden, deren Unternehmungen sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Für wie wirkungsvoll halten Sie dieses Verbot? Oder besteht die Gefahr, dass morgen ein Magazin namens Kompass entsteht und eigentlich annähernd dasselbe drinsteht?
Ich bin kein Jurist und kann das nicht aus einer juristischen Perspektive beurteilen. Ich weiß aber, dass Kompakt seit vielen Jahren von Verfassungsschutzbehörden beobachtet wird, dass dort dokumentiert wird. Und ich gehe nicht davon aus, dass dieses Verbot jetzt einfach so leichtfertig passiert. Das wird gut vorbereitet sein, das wird juristisch stichfest sein. Und insofern werden das die nächsten Wochen und Monate zeigen, wie das Ganze ausgeht.
Wie viele Leser hat denn Kompakt eigentlich? Kann man das beziffern, wie groß da der Nutzungskreis und die Auflage ist?
Das ist schwer zu beziffern. Kompakt, das muss man wissen, ist nicht einfach nur ein Magazin, was eine Leserschaft hat, sondern Kompakt ist viel mehr. Kompakt ist ein Netzwerk, Kompakt ist ein Telegram-Kanal, Kompakt ist eine YouTube-TV-Sendung, Kompakt ist ein Online-Unternehmen, was Produkte verkauft, was Bücher verkauft, was ein Netzwerk ist. Die Zeitschrift an sich, Kompakt, gibt seine Leserschaft mit ungefähr 60.000 an. Das entspricht auch den Zahlen des Telegram-Kanals. Die Wirkung ist natürlich noch ein bisschen größer, aber ungefähr so kann man das beziffern. Mehrere 10.000 Personen. Man muss sich aber auch vor Augen führen, das geht jetzt nicht nur um die Reichweite, die Kompakt hat, sondern das hat auch eine Funktion innerhalb der Extremrechten. Kompakt vernetzt verschiedene Schattierungen der Extremrechten von Reichsbürgern, Souveränisten, von klassischen Neonazis bis hin zu neuen Rechten, bis zur AfD, bringt die alle zusammen und ist da so ein ganz, ganz wichtiger Multiplikator.
Sie sagen das Stichwort AfD. Mit dem Magazin, mit Kompakt, wollte Chefredakteur Jürgen Elsässer der AfD sozusagen politische Unterstützung zugedeihen lassen, sagt ja auch im O-Ton, er will, dass sie alleine regiert. Wie nah sind die Verbindungen Kompakt und AfD?
Kompakt wurde 2009 gegründet, die AfD 2013. Seit der Anfangszeit hat Kompakt die AfD sehr wohlwollend begleitet. Sämtliche AfD-Bundesvorsitzende wurden zum Interview geladen, standen Kompakt Rede und Antwort. Kompakt hat außerdem innerhalb der AfD immer in jeder innerparteilichen Auseinandersetzung die radikaleren und rechtsextremeren Kräfte unterstützt. Also Kompakt nimmt da quasi auch eine Rolle im innerparteilichen Machtkampf ein. Kompakt hat außerdem Wahlkampfveranstaltungen mit der AfD zusammen organisiert und ich würde sagen, die wesentliche Funktion liegt vor allem in den ostdeutschen Bundesländern, wo Kompakt ein ganz wesentlicher Akteur ist, auch bei den Protesten, die wir seit 2016 kontinuierlich haben, gegen Geflüchtete, gegen die Corona-Protestmaßnahmen und aktuell gegen die Unterstützung der Ukraine.
AfD-Politiker sagen jetzt, das Kompaktverbot sei ein Angriff auf die Pressefreiheit. Was sagen Sie dazu?
Kompakt ist kein herkömmliches Pressemedium. Kompakt ist, wie gesagt, viel, viel mehr. Wir haben es am Anfang gehört, Kompakt ist im Grunde nur ein Mittel zum Sturz des Regimes. Dabei kann man sich vielleicht instrumentell auf die Pressefreiheit zurückziehen, das machen sie, aber wenn man sich das Ganze anschaut, dann greift das nicht. Kompakt ist kein journalistisches Medium. Kompakt unterstützt selber Gruppierungen und Proteste, wo Journalisten aufs Übelste beschimpft, beleidigt, bedroht werden, zum Teil verfolgt. Insofern würde ich eher sagen, das Verbot von Kompakt ist eher ein Sieg für die Pressefreiheit.
Jürgen Elsässer war in seinen jungen Jahren mal sehr linksorientiert, war Autor linker Publikationen, war Anti-Atomkraft-Aktivist. Wann kam bei ihm der Schwenk nach rechts?
Man hat bei Jürgen Elsässer trotz dieses Wandels von links nach rechts Kontinuitäten. Und die bestehen einmal in einer sehr, sehr starken Abwehr gegen die 68er und gegen die Grünen. Das hat man bei ihm schon immer gehabt, biografisch. Und man hat bei ihm auch einen sehr, sehr starken Anti-Amerikanismus, der schon in den 90er Jahren sichtbar war. Jürgen Elsässer hat sehr, sehr stark das Regime von Slobodan Milosevic unterstützt gegen die NATO-Bombardierungen und zum Beispiel in diesem Kontext auch Verschwörungstheorien verbreitet und Kriegsverbrechen serbischer Milizen in Bosnien geleugnet. Elsässer hat dann nach den Anschlägen vom 11. September, dem Afghanistan-Krieg und dem Irak-Krieg, immer stärkere verschwörungstheoretische und antiwestliche Positionen eingenommen und dann spätestens ab 2009 sich vollends hinter Gruppierungen gestellt, die den Westen bekämpfen.
Nochmal zum Verbot von Kompakt. Würden Sie sagen, das ist jetzt wirkungsvoll, weil Sie ja ausgeführt haben, wie wichtig Kompakt für die rechte und vielleicht auch in Teilen rechtsextreme Szene ist? Oder sagen Sie, die werden wieder sagen, wir sind die Opfer, wir werden verboten und darüber sozusagen neuen Zulauf generieren?
Ich finde, man darf sich von so einer Angst nicht lähmen lassen. Die Rechten, die werden immer in die Opferrolle gehen. Das haben sie schon davor gemacht. Das machen sie immer. Das bestimmt ihr politisches Programm. Was Rechte respektieren, das ist meine Erfahrung als Rechtsextremismusforscher, ist Macht und Stärke. Und Rechte haben durchaus Angst vor staatlicher Repression. Und in der Vergangenheit können wir sehen, dass immer dann, wenn der Staat tatsächlich mal vorgegangen ist gegen rechtsextreme Strukturen, das zu Mäßigung geführt hat, dass die Rechten gelähmt hat, dass das interne Konflikte bei Rechtsextremen anheizt. Und insofern sehe ich da eigentlich fast nur positive Effekte und wenig Gefahr, dass das jetzt Leute erst recht in die Arme von Elsässer und Co. treibt.
Ein Sieg für die Pressefreiheit, so hat Felix Schilk heute früh in der Welt am Morgen das Kompaktverbot eingeordnet. Franziska Eder hat mit dem Soziologen gesprochen. Rentnerin sucht Nichte. Dieser Titel, nein, das ist nicht der neueste Ableger eines Reality-TV-Formats, sondern der Ausgangspunkt des Films Crossing. Der schwedische Regisseur Levan Akin, der ist bekannt für seine feinfühlige Darstellung von queeren Menschen in persönlichen Krisen. Spätestens mit seinem 5 Jahre zurückliegenden gefeierten Werk »Als wir tanzten« hatte das Publikum auf sich aufmerksam gemacht. Morgen kommt sein neuer Film in die Kinos. Ob »Crossing« Akins Ruf gerecht wird, das weiß Dennis Reinhardt.
Ein letzter Wunsch. Den soll die pensionierte Lehrerin Lia ihrer verstorbenen Schwester erfüllen. Ihre Nichte Thekla wiederzufinden, die sich vor mehreren Jahren aus dem Staub gemacht hat. Doch wo anfangen? Wie durch Zufall trifft Lia an Theklas ehemaligem Wohnort in der georgischen Stadt Batumi auf Achi, der den Aufenthaltsort der Nichte zu kennen scheint, Istanbul. Doch ganz alleine macht sich Lia nicht in das Nachbarland auf.
Hey, Madame, warten Sie! Fahren Sie jetzt etwa nach Istanbul, Ihre Nichte suchen? Wenn Sie wollen, kann ich in Istanbul dann alles für Sie übersetzen. Hello, how are you, how much?
Na gut.
Ehrlich? Was, Ihr Ernst?
Achi und Lia geben in Crossing ein ungleiches Duo ab, wie man es schon oft gesehen hat. Sie konservativ und stoisch, er jung, liberal und voller Energie. Hinter Lias harter Schale versteckt sich, wie sollte es auch anders sein, in Wahrheit ein weicher Kern und natürlich kommen die beiden, ein paar aufgesetzte Streits später, sehr gut miteinander aus. Soweit, so bekannt. Mzia Arabuli und Lukas Kankava versuchen sicherlich ihr Möglichstes, um den beiden Hauptfiguren verschiedene Facetten zu verleihen, kommen aber gegen die generische Charakterzeichnung im Drehbuch nicht ganz an. Man mag sich fragen, warum Regisseur Akin gerade Istanbul als Handlungsort für seinen Film ausgewählt hat. Dadurch wird es den Protagonisten erschwert, sich als Georgier in der Türkei zu verständigen, was die Suche nach Thekla in die Länge zieht. Diese ist noch dazu eine Transfrau und wurde deshalb von ihrer Familie in Georgien verstoßen. Doch wirklich viel macht der Film nicht aus dem Thema, außer dass er das Offensichtliche zeigt. Transpersonen in Istanbul leben am Rande der Gesellschaft und sind ständigen Schikanen ausgesetzt. Mit der Anwältin Evrim, ebenfalls eine Transfrau, führt Akin eine weitere Figur ein, die sich in einem solchen Umfeld bewegt und für die Rechte mittelloser Menschen an der Peripherie kämpft. Ihr wird noch am ehesten charakterlicher Tiefgang zugestanden, da sie in ihrer aufrichtigen und doch teils ambivalenten Art der klare Ankerpunkt des Werks ist. Crossing ist nicht nur der Titel des Films, er fasst die Handlung prägnant in einem Wort zusammen. Die Phase des Übergangs, die Transpersonen wie Thekla oder Evrim durchleben. Bis sich die Wege von Achi, Thekla und Evrim kreuzen, dauert es aber eine ganze Zeit. Knapp 2/3 der knapp 100 Minuten Lauflänge verlaufen die einzelnen Storystränge eher getrennt voneinander. Das Einzige, was die Geschichte über weite Phasen zusammenhält, ist der Status der einzelnen Protagonisten in Istanbul. Genau wie schon in Akins zurückliegendem Film »Als wir tanzten« sind sie allesamt Außenseiter, die sich nach dem Kontakt mit anderen sehnen, die ihnen das Gefühl geben, dazuzugehören. Ob das auch Theklas Grund war, sich in einem anderen Land bzw. einer anderen Stadt eine neue Existenz aufzubauen?
Scheint so, als ob Istanbul einer dieser Orte ist, an denen Menschen kommen und dann verschwinden.
Was Crossing trotz der altbekannten Geschichte und Figuren dennoch zu einem berührenden Werk macht, ist das Zwischenmenschliche, das Emotionen erzeugt, ohne melodramatisch zu erscheinen. Das liegt auch an dem pointiert eingesetzten Soundtrack mit folkloristischem Anstrich und den bestechenden Rot- und Blautönen in einigen Szenen, die in der Kombination einen Schleier der Melancholie über die Stadt legen. Ob die Suche nach Thekla von Erfolg gekrönt sein wird, bleibt an dieser Stelle offen. Viel eher geht es Regisseur Levan Akin um ein humanistisches Plädoyer und um eine Fähigkeit, die uns in der aktuellen Zeit schmerzlich fehlt. Alle Menschen mit Respekt zu behandeln und offen aufeinander zuzugehen.
Morgen startet Crossing von Levan Akin in den deutschen Kinos.
Grenzenlos hören. Bayern 2.
100% Qualität bei halben Kosten. Das erhofft sich die bayerische Staatsregierung beim Bau eines neuen Konzertsaals am Münchner Ostbahnhof. Die Fertigstellung, die ist inzwischen für 2036 angepeilt. Aber es gibt immer mehr Skeptiker und auch grundsätzliche Zweifel an diesem Projekt. Neuerdings wird auch spekuliert, der Grundstückseigentümer, das ist Werner Eckert, der Erbe der Pfanni Lebensmittelwerke, der könnte jetzt gegen den Freistaat klagen, weil dieser, also der Freistaat, gegen einen Erbpachtvertrag verstößt. Demnach müsste nämlich innerhalb von 10 Jahren ab Vertragsunterzeichnung ein Konzerthaus gebaut werden, was jetzt nicht mehr einzuhalten ist. Peter Jungblut ist bei mir, unser Klassik- und Konzerthausexperte. Ist denn eine solche Klage jetzt wirklich zu erwarten?
Ja, wie wahrscheinlich eine Klage ist, das kann derzeit niemand sagen, weil Werner Eckert sich öffentlich zu dem Thema nicht äußert. Aber man hat hinter den Kulissen gehört, ja, er überlegt tatsächlich zu klagen auf Vertragsbruch. Die Frage ist, was das bringt. Denn eine Klage geht natürlich durch mehrere Instanzen, wird Jahre dauern, wird das Verhältnis zwischen dem Investor, zwischen Werner Eckert und dem Freistaat weiter belasten, wird Sand ins Getriebe streuen. Deshalb ist das wirklich sehr gut zu überlegen. Meine persönliche Meinung ist, er wird dann klagen, wenn er das Gefühl hat, dass das Projekt gar nichts mehr wird. Wenn er also der Meinung ist, die Einschätzung hat, der Freistaat will im Grunde dieses Projekt nicht mehr und mit dieser Einschätzung stünde er nicht allein da, das sehen viele inzwischen so, dann wird er wahrscheinlich wirklich auf den Knopf drücken und klagen, um aus dieser Sache für sich möglichst profitabel herauszukommen.
Das Projekt soll ja jetzt bis 2036 realisiert werden und, wie es geheißen hat, eben deutlich billiger werden, um die Hälfte. Hältst du das für realistisch?
Nein, halte ich nicht für realistisch und da muss man kein Hellseher sein, denn wir alle kennen die Baukostenentwicklung. Es soll jetzt wirklich von null auf neu geplant werden und die Bauinflation ist zurzeit so etwa 3-5% jährlich. Vorher war sie ja nach Corona exorbitant, da waren es 20% durch Personalmangel, Arbeitskräftemangel, Rohstoff- und Materialmangel. Das hat sich ein bisschen beruhigt, aber trotzdem wird es jedes Jahr teurer und man kann also wirklich davon ausgehen, dass es nicht für die Hälfte bei gleicher Qualität zu machen ist. Und dazu kommt noch was anderes. Wir reden ja über den Herrn Eckert und den Immobilienstandort am Münchner Ostbahnhof, also das Werksviertel. Dort war ja eigentlich geplant, das Konzerthaus sollte das ganze Gelände beleben. Mhm. Beleben heißt, es gibt Hotels, es gibt Restaurants, es gibt Musikalienhändler, Instrumentenbauer, Leute, die Instrumente reparieren. All das hätte auch zum Teil in diesem Projekt unterkommen sollen. Wenn man es jetzt sehr viel kleiner dimensioniert, um Kosten zu sparen, gar die Hälfte der Kosten zu sparen, dann ist es natürlich auch deutlich weniger Platz dort vorhanden für die genannten Dinge. Dann gibt es vielleicht überhaupt kein Restaurant mehr, die Tiefgarage soll deutlich kleiner werden. Und wenn dann da nur noch ein Konzerthaus steht, in dem abends die Menschen hineinhuschen und gleich danach wieder abreisen, dann bringt es für den Standort gar nichts. Und an so einem Konzerthaus hat natürlich ein Immobilienentwickler, wie es der Herr Eckert ist, wenig Interesse, kann man sich vorstellen.
Jetzt mal sehr in die Glaskugel geblickt, könntest du dir vorstellen, dass so eine Klage am Ende sogar eine willkommene Ausfahrt für den Freistaat sein könnte, aus diesem Projekt raus?
Offiziell heißt es natürlich, das Haus soll kommen, das Projekt soll realisiert werden. Das ist der Standpunkt von Markus Söder, vom Ministerpräsidenten, vom Kunstminister Markus Blume. Die würden das natürlich total abstreiten. Nein, sie stehen zu dem Projekt offiziell und wollen das jetzt neu anschieben. Aber hinter den Kulissen ist es tatsächlich so, dass nicht wenige glauben, man sucht eine vornehme Art und Weise, da rauszukommen. Und natürlich, wenn es jetzt dann heißt, in ein paar Jahren ist es gar nicht zu machen für das Geld, dann werden die Abgeordneten im Landtag, die die Fläche vertreten, also nicht in München ihren Wahlkreis haben, sehr schnell sagen, soll München eigentlich nochmal für dann vielleicht 1 Milliarde oder noch mehr einen Kunsttempel für die ältere Generation bekommen, sage ich jetzt mal polemisch. Da werden sich dann viele, viele Fragezeichen ergeben.
Peter, wo ich dich als Klassikexperten schon mal da habe, heute haben wir aus Bayreuth eine spannende Meldung erhalten. Die Bayreuther Festspiele stehen vor der Tür. Nächste Woche ist Eröffnungspremiere. Und Claudia Roth, du hast es gerade gesagt, das Klassikpublikum ist alt und sie strebt jetzt eine Verjüngung des Publikums an, aber mit einem absurden Vorschlag.
Ja, sie hat tatsächlich in einem Interview vorgeschlagen, in einem Zeitungsinterview, dass man dort zum Beispiel Hänsel und Gretel spielen soll auf dem grünen Hügel in Bayreuth. Sie begründet das damit, der Engelbert Humperdinck, der Komponist von Hänsel und Gretel, war ja Wagner-Fan, wie viele andere Komponisten auch. Und sie sagt, man muss das Ganze öffnen, zum Beispiel für Opern von Wagner-Fans, von seinen Nachahmern. Und da gibt es ja einige, Debussy vielleicht nicht gerade, der war eher Gegner von Wagner, aber da kommen viele in Frage. Ja, das ist natürlich ein zunächst mal total absurder Vorschlag, weil in der Satzung der Bayreuther Festspiele steht drin, dass das Haus nur für diese 10 Werke von Wagner benutzt werden darf.
Nicht mal alle Wagner-Opern selber dürfen
genau,
dort gespielt werden.
Genau, nicht mal für die 3 Jugendwerke von Wagner, geschweige denn für andere Komponisten. Aber daran merkt man natürlich, wie die Lage ist. Die Karten gehen nicht mehr so weg wie vor 10, 20 Jahren. Man bekommt heute, auch wenn man abwartet, fast für jede Vorstellung noch Karten. Der Ring ist ganz schlecht verkäuflich, der dort läuft, klar, 4 Teile. Und wenn man 4-mal dann 300 oder 400 Euro hinlegen soll, plus Hotelkosten eine Woche lang, dann wird das sehr teuer. Und wenn dann die Inszenierung nicht so dolle ist, dann geht das nicht weg, das Zeug, das ist klar. Also es brennt die Hütte in Bayreuth, was das Marketing angeht. Sie wollen auch die Marketingabteilung neu aufstellen. Und solche Vorschläge erklären sich dadurch. Und Claudia Roth sagt, ja, ihr müsst die Jungen holen. Nur die Jungen haben natürlich nicht das Geld für so teure Karten. Und die müssen teuer sein, weil die Subventionen im Verhältnis nicht reichen. Also das sind lauter Zielkonflikte. Ob allerdings dann Hänsel und Gretel ausgerechnet von Engelbert Humperdinck den grünen Hügel belebt, das wage ich doch zu bezweifeln.
Kommt eine Reform in Bayreuth? Das habe ich Peter Jungblut gefragt. Danke. Und das war das Kulturleben für heute. Ich bin Katrin Hasselbeck. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie dabei waren.